Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich bekenne euch, manchmal frage ich mich, ob diese Serie nicht eher so eine Serie für die Hinterzimmer einer Gemeinde wäre. So ein Privatthema oder sagen wir, ein Seminar für Interessierte. Da sprechen wir von der Dörrtrechter Synode. Die Themen, die da angedacht wurden, und dort wurde ja festgehalten, dass die Bibel uns Gott zeigt als einen Gott, der souverän regiert, der souverän rettet, indem er einige Menschen erwählt, weil der Mensch absolut keinen Beitrag dazu leisten kann. Darüber denken wir nach. Dass da kein Ruhm bleibt für uns, sondern dass allein die Gnade Gottes rettet, einfach weil er es nach seinem Willen tut. Und das löst so viele Fragen bei uns aus. Und da wurde ich letzte Woche erleichtert, dass all diese Texte, die wir dazu studiert haben, auch letzte Woche, 1. Korinther, 2. Thessalonicher, von Paulus ja an die Gemeinde gerichtet sind. Wir sind Gemeinde und er wollte sogar, dass hier öffentlich vorgelesen werden seine Briefe. Wie sagt er? Ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. So. Nichts anderes machen wir. Nichts anderes. Der Thessalonicher Brief ist auch ein Brief, in dem er unter anderem unser Serienthema anspricht. Das alte Evangelium. Allen Geschwistern, sagt Paulus, lies es vor. Also nochmal, vergesst das bitte nicht, während wir das Thema studieren. Die Briefe sind keine evangelistischen Traktate für alle Menschen, sondern die Briefe sind an Gerettete und Paulus lässt sie in jedem seiner Briefe zurückschauen. Und er erklärt ihnen, was bei ihrer Entscheidung für Jesus tatsächlich passiert ist. Im Rückblick spricht er das an. Das habe ich vor meiner Entscheidung alles gar nicht verstanden. Aber im Rückblick spricht er das an, im Blick auf die Rettung, die die Gemeinde erlebt hat. Und so überlassen wir es einfach dem souveränen Gott, auch heute Morgen, wer hier in dieser Gemeinde sitzt, wer dem zuhört. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und dass wir dieses Thema, was Gott durch Paulus selbst veröffentlicht hat, die Erwählung und Rettung von Menschen, dass wir das hier studieren. Und nicht irgendwo im Hinterzimmer oder in Geheimräten, sondern hier. Unser Gott regiert souverän. Darum wird es auch heute gehen. Jesus, und da wollen wir dich bitten, dass du uns mit hineinnimmst in das, was du getan hast, was in deinen Gedanken war. Und wir brauchen viel Verständnis von dir. Von Natur aus verstehen wir das alles nicht. Aber wenn du es uns erklärst, kommen wir der Sache näher und dein Wort ist so klar. Wir kriegen vieles nicht zusammen, das bekennen wir dir, aber dein Wort selbst ist klar. Rede zu uns heute Morgen. Zeig uns, was passiert ist bei unserer Rettung, wo sie angefangen hat und wo sie enden wird. Amen. Schaut die Frage: Wie ist Gott wirklich? Wie handelt er wirklich? Das beschäftigt uns hier in dieser Serie und wir brauchen wahre Antworten auf diese Frage. Und wir bekommen Antworten durch das alte Evangelium. Da müssen wir nur genauer hingucken. Wir müssen es kennen und es dann auch so weitergeben. Mit der Kenntnis, die wir bekommen haben. Und was die Herausforderung dabei ist, ist dies. Ich spreche jetzt mal wirklich auch Menschen an, die lange im Christsein drin sind. Wir müssen der Schrift einfach nochmal neu zuhören. Zurück zum Original und nicht unsere Prägung, unsere eigene Vorstellung als Basis nehmen. Gehen wir doch mal neu davon aus, dass Gott nicht mit irgendetwas vergleichbar ist. Das heißt, er ist nicht genau wie irgendetwas oder irgendjemand. Also zum Beispiel, wenn wir von Gott als König reden, dann dürfen wir ihn am Ende aber nicht mit irgendeinem menschlichen König vergleichen. Wir bekommen eine Grundvorstellung, aber sie reicht nicht aus. Und wenn wir von Gott als Retter reden, dann müssen wir auch hier einige Aussagen zumindest deutlicher wahrnehmen als nur die, die wir bisher vielleicht gehört haben. Und wenn wir von ihm, das wird ein Thema heute sein, von ihm als Vater reden, dann müssen wir dennoch festhalten, er ist mit keinem der Väter auf diesem Planeten vergleichbar. Also lesen wir aus einem Brief, der damals als Rundbrief durch verschiedene Gemeinden geschickt wurde in Kleinasien. Der sollte überall vorgelesen werden. Es ist der Epheserbrief. Das war ein Rundbrief. Und da schreibt Paulus Folgendes. Kapitel 1, wer die Bibel dabei hat, könnt ihr aufschlagen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, und dann spricht er jetzt zuerst über Gott, den Vater. Schaut, was er schreibt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mal nur bis hierhin. Wenn ich euch jetzt sagen würde, bildet doch mal bitte einen Satz mit 201 Wörtern, die diesen ersten Satz, diesen hier, gepriesen sei der Gott unseres Vaters Jesus Christus, begründen. Auf wie viele Wörter würdet ihr kommen? Noch mit einer Bedingung. Es muss eine klar verständliche Aussage sein. Also kein Unsinn. Keine Widersprüche. Wisst ihr, wer das schafft? Paulus schafft das hier. Ein ellenlanger Satz. Epheser 1, 3 bis 14. Es ist im Griechischen ein Satz. Ein einziger Satz. Und ich lese mit euch heute nur mal die ersten 6 Verse. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadlich seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist mal ein Satz, allein bis dahin. In den meisten deutschen Bibelübersetzungen wird dieser lange griechische Satz in viele kleine lesbare Sätze zerlegt, damit man beim Lesen nicht völlig die Orientierung verliert. Aber achten wir nochmal darauf, wie Paulus beginnt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und was dann kommt, hat mit einer Entscheidung des Vaters zu tun, die unsere Rettung beschlossen hat. Und das ist das Thema heute. Eine Entscheidung des Vaters. Okay, Sven hat darauf hingewiesen, wir treffen tausende Entscheidungen am Tag. Wir reden heute nur über eine einzige vom Vater. Eine Entscheidung des Vaters. Das Wort, mit dem dieser lange Satz beginnt, heißt also gepriesen. Ganz wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, sprecht alles Gute über Gott aus. Sprecht alles Gute über Gott aus. Also kein Wunder, dass Paulus fast nicht aufhören kann zu reden. Ich möchte mit euch da dem einfach ein bisschen nachgehen. Warum kann Paulus nur Gutes über Gott sagen? Warum? Das steht in dem Text. Er hat dabei in Epheser 1 die souveräne Rettung unseres dreieinen Gottes im Blick. Und das ist nochmal wichtig. R.C. Sproul hat gesagt, die gesamte Schöpfung, also das, was Gott geschaffen hat, diese Welt, die Sterne, die Galaxie etc., ist ein trinitarisches Werk. Ebenso ist die Rettung ein trinitarisches Werk. Ich habe euch mal einen Ausschnitt gebracht, kennt ihr Logos Digital, also die Bibel, dieses Programm? Ich habe euch das mal ausgeschnitten bei mir. Ihr seht hier diese 14 Verse, ein Satz, in Orange hier. Der Vater erwählte und bestimmte einige zum Heil. Wozu? Hellblau hier. Zum Preis seiner Herrlichkeit. Und dann redet er vom Sohn. Wieder in Orange hier markiert. Er bezahlte für unsere Sünden, er bezahlte ein Lösegeld, um die Erwählten dann freizukaufen. Warum? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Hellblau. Und dann der Heilige Geist. Verse 13 bis 14. Versetzt uns in den Ort der Sicherheit und des Segens in die himmlische Welt, in eine neue Beziehung zu Gott. Warum? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, bei dem alles begonnen hat. Und ich möchte mit euch heute beginnen, indem wir nur auf das Werk des Vaters schauen. Das Werk bei unserer Rettung, bei dem die meisten auch Schwierigkeiten haben und es dabei lieber ausblenden oder überlesen oder ignorieren. Ich habe keine Ahnung. Es steht nun mal da. Was ist da passiert? Der Text lässt Ausblenden nicht zu, auch übergehen nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Hier sagt Paulus mit sehr deutlichen und klaren und einfachen Worten, wie es dazu kam, dass ein Überrest aus der Menschheit, sowohl von Juden als auch aus den Nationen, jetzt in Christus sind. Nochmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Also nochmal, wenn Paulus sich überlegt, was Gott, der Vater, für uns durch Jesus alles getan hat, dann sprudeln die Worte einfach nur so aus ihm heraus. Kann gar nicht mehr aufhören zu schreiben. Immer wiederholt er das in ihm. Das heißt, was sich durch Jesus für uns Menschen alles zum Guten verändert hat. Aber wo fing es an? Was ist der Startschuss? Dem möchte ich mit euch nachgehen heute. Wo fing es an? Bei wem? Beim Vater. Zunächst nochmal dieses Unfassbare, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Da gab es ein Nachdenken, ein Gespräch in der Dreiheit Gottes über unsere Errettung vor Grundlegung der Welt. Gott, der Vater, hat Menschen erwählt zum Heil. Das ist jetzt unser Fokus. Warum glauben die einen im Gegensatz zu den anderen? Was bringt sie dazu, ihr ganzes Vertrauen in Christus zu setzen? Waren wir als Gemeinde intelligenter als die anderen? Haben wir es besser geschnallt? Waren wir pfiffiger? War unser Background besser? Hatten wir bessere Voraussetzungen? Haben Juden einen Vorteil gegenüber Menschen aus den Nationen? Darüber haben wir letzten Sonntag nachgedacht und festgehalten, dass nichts von dem eine Voraussetzung für die Erkenntnis und Rettung ist. Sondern die souveräne Berufung Gottes. Ich erinnere euch nochmal, letzten Sonntag, 1. Korinther 1, 21 bis 25. Denn weil er in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und jetzt achtet auf die Reaktion. Den Juden ein Anstoß, die ärgern sich. Den Nationen eine Torheit, die sagen, ihr seid bekloppt. Was soll der Quatsch? Wieso muss ein Gott sterben? Verstehe ich nicht. Und dann eine dritte Kategorie. Den Berufenen selbst aber. Sowohl Juden als auch Griechen. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann in 1. Korinther 4 macht er es nochmal deutlich. Denn wer gibt dir den Vorzug? Woher hast du irgendeinen Vorzug? Hast du ein Vorrecht bekommen? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ich weiß, jetzt regen sich auch einige Christen darüber auf, dass Menschen so ausgeliefert sind. Sven hat es ja angesagt in der Moderation, ne? Wie ein anderer bestimmt über meinen. Wie liest ihr den Text? Wir sind hilflos, wir sind blind, wir sind untauglich, wir sind unfähig, wir rebellieren gegen Gott, wir wollen mit ihm eigentlich nichts zu tun haben, wir sind immer in die entgegengesetzte Richtung als die Gott will. Man hat Einwände gegen Gottes Souveränität, auch bei Christen. Aber für Paulus ist gerade das ein Grund, Gott, den Vater, zu preisen. Aber nicht nur, dass er uns gerettet hat, sondern auch, wozu er uns zuvor bestimmt hat. Gott, der Vater, hat für Errettete ein Ziel vorgegeben. Und das ist eigentlich Prädestination, über das wir uns so streiten. Am Ende nicht gerettet oder die einen schickt er in die Hölle und die anderen. Darum geht's nicht. Prädestination, er hat uns vorherbestimmt zu einem Ziel. Nochmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Und jetzt kommt das Ziel, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat. Wozu? Zur Hölle? Und zum Himmel? Zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Was ist die Prädestination für die, die er berufen hat und gerettet hat? Sohnschaft. Wir sollen Erben sein, dass wir ihm dafür danken, für diese neue Stellung, die wir nun haben. Wir sind heilig und untadelig in Christus. Schon jetzt? Also wenn wir die Souveränität Gottes auf die Errettung des Menschen anwenden, dann stehen einige auf, um ihre Mitmenschen zu verteidigen, die, wie sie meinen, durch Gottes Vorherbestimmung benachteiligt sind. Was habe ich Diskussion mit meiner Schwester über das Thema? Boah, das ist aber unfair. Das ist aber ungerecht. Ja, menschlich kann ich das alles nachvollziehen. Wir kommen nur an diesen Texten nicht vorbei. Wie gehen wir damit um? Einige in dieser Gemeinde haben es ähnlich erklärt oder noch härter ausgedrückt. Machen wir mal einen Test. Ich mache mit euch mal einen Test, einen Check. Habt ihr euch eigentlich in der gleichen Weise aufgeregt im Blick auf die gefallenen Engel? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Hat sich jemand darüber aufgeregt, wie Gott mit den Engeln handelt oder gehandelt hat? Das müsste Empörung auslösen bei unserem Gerechtigkeitssinn. Wie schreibt Petrus in seinem Brief? Ich will es nur kurz andeuten. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht. Leute, was ist denn hier los? Wie verfährt Gott denn mit den Engeln? Können den Text einmal zu Hause weiterlesen. Wie souverän im Gericht ist er bei den Engeln? Bei ihnen handelt er so. Gott, der Vater, ist souverän in allen Entscheidungen, die er trifft. Engeln hat er keine Gnadenfrist gegeben. Sie hatten keine Gnadenzeit. Für sie gibt es keine Gnade. Also wenn überhaupt irgendwelche Geschöpfe ein Recht zum Beschweren haben, dann wären es wer? Die Engel. Wieso bekommen die Menschen eine Gnadenzeit und wir nicht? Wegen ihrer Sünde wurden sie sofort aus dem Himmel gestoßen. Wir lesen nichts davon, dass sie eine Chance zur Umkehr haben, keine Gnade. Nochmal, Gnade ist kein Recht. Es ist keine Verpflichtung Gottes. Gnade ist Gnade. Und ihnen hatte sie nicht gewährt. Sie hatten keine Chance auf Erlösung, nachdem sie einmal hinausgestoßen waren, war ihr Schicksal besiegelt. Ende. Eine Entscheidung des souveränen Gottes. Wer erhebt hier Einwand gegen die Souveränität Gottes? Sollten wir nicht in gleicher Weise anfechten, dass Gott keine gefallenen Engel, sondern nur Menschen erwählt hat und auch die Gerechtigkeit dieser Wahl in Frage stellen? Also wenn wir schon protestieren, dann noch richtig. Merkt ihr, wie wir permanent an Grenzen kommen, wenn wir über die Souveränität Gottes nachdenken? Also was wir in den letzten Wochen studiert haben, ist, dass Gott ein Volk aus der Menschheit erwählt hat. Und sein Recht wollen wir bestreiten? Paulus jedenfalls preist Gott über die Entscheidung, einige aus der Menschheit zu retten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich kann es dir nur noch mal wiederholen. Wäre die Rettung eine Frage von Recht, dann hätten die Engel sicherlich genauso viel Anspruch auf die Gnade wie die Menschen. Haben die Engel eine größere Sünde begangen wie Adam? Nein. Die gefallenen Engel wollten wie Adam auch sein wie Gott. Könnten gefallene Engel, wenn sie gerettet würden, ihrem Schöpfer nicht besser dienen, als wir es jemals könnten? Hätten wir zu entscheiden gehabt, hätten wir die Erlösung eher den Engeln gewährt, nicht Menschen. Aber Gottes Wahlkriterien sind ganz anders. Darüber haben wir auch letzte Woche nachgedacht. Er erwählt, wen er will, und den rettet er heraus aus der Verlorenheit. Und Paulus preist und dankt Gott hier für diese Entscheidung im Blick auf Menschen, dass er einige erwählt, die er dann auch sicher retten wird. Kommen wir da noch drauf. Diese Rettung ist sicher. Frage, können wir diesen Dank nicht auch wieder neu in unsere Gebete mit aufnehmen? Uns Menschen wurde eine Gnadenzeit gegeben im Vergleich zu den Engeln. Zu uns kam das Evangelium der Erlösung und viele wurden, anstatt sofort hinausgestoßen zu werden, zum ewigen Leben erwählt. Bewundernswert ist Gottes Souveränität und Liebe zu dieser Welt, dass er nicht in der gleichen Weise diese Welt sofort aufgegeben hat wie die Engel, oder? Sondern dass Gott, der Vater, Menschen erwählte und durch den Verdienst von Jesus Christus diese Anzahl von Menschen rettet, während die Engel da unberücksichtigt blieben. So ist es, was aus der Schrift lehrt. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Menschen sind nicht sofort gerichtet worden, aber was wird über sie gesagt? Grundsätzlich, was steht über jedem Leben nach dem Fall Adams? Gefallene Menschen stehen unter dem Zorn Gottes. So hat er entschieden. Nicht gleich verurteilt, aber sie stehen unter dem Zorn Gottes. Paulus beschreibt das nochmal rückblickend für die Gemeinde. Schaut mal, wo ihr hergekommen seid. Ihr seid nicht besser als die anderen. Er sagt, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Das verbindet uns mit der Menschheit. Wir waren alle unter dem Zorn Gottes. Jesus hat das mal ganz genauso gesagt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt. Nicht der kommt über ihn, der bleibt. Und das ist die Not. Jeder Mensch steht unter dem Zorn eines heiligen und gerechten Gottes. Und wer kann uns davor bewahren? Paulus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er rettet uns sozusagen vor sich selbst, vor seinem Zorn. Er selbst tut etwas. Er selbst wird aktiv. Gott, der Vater, greift souverän ein. Und das schon vor Grundlegung der Welt. Stellen wir mal die Frage, für wen Gott Vater ist. Wir sind da auch zu schnell bei unseren Vorstellungen. Nehmen wir doch mal an. Ein Vater hat mehrere Kinder, aber all seine Gunst schenkt er nur einem davon und vernachlässigt die anderen. Würden wir nicht sagen, dass er ein liebloser und grausamer Vater ist? Natürlich, ist ungerecht. Doch alle seine Kinder. Und hier zum Beispiel hinkt jetzt der Vergleich mit Gott als Vater. Warum? Mit jemandem, der außerhalb des Volkes Gottes, außerhalb der Gemeinde, außerhalb der Familie Gottes steht, handelt kein Vater, sondern ein Richter. Wir stehen von Natur aus unter dem Zorn Gottes. Das gehört mit zum alten Evangelium. Wenn wir das Menschen verschweigen, erzählen wir nicht das ganze Evangelium. Schon mal den Satz gehört, alle Menschen seien Kinder Gottes? Ja? Denkst du das auch? Denken wir als KFB so? Würden wir das in der Stadt so weitergeben? Dann müssten wir das belegen von der Schrift her, woher wir diese Annahme haben. In meiner Bibel steht davon überhaupt nichts. Wie viele wagen es Sonntag für Sonntag, unser Vater, der du bist, im Himmel zu beten? Ohne dass sie tatsächlich wiedergeboren sind und dadurch tatsächlich zu seinen Kindern geworden sind? Keiner kann sich über Gott als seinen Vater freuen, solange er nicht weiß, dass er mit ihm vereint ist und durch den Heiligen Geist in diese Beziehung versetzt wurde. Jemand, der nicht vom Vater von oben her wiedergeboren ist, hat nicht das Recht, Gott seinen Vater zu nennen. Ja, das macht es sehr eng für Menschen, die Gott nicht kennen. Aber vielleicht hilft es im Nachdenken viel mehr, wie sagen, ach, Gott liebt alle und alles ist, muss nur kommen. Ein Geschöpf, das gegen Gott rebelliert, vor ihm wegläuft, hat keinerlei Ansprüche gegenüber Gott. Und hat auch keinen Anspruch auf Rettung. Niemand von uns hat Anspruch auf Rettung. Und daher sagt der Paulus der Gemeinde dies, Verse 5 bis 6. Er hat uns, und er meint Gemeinde, er hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Je nachdem, was ihr jetzt für eine Übersetzung habt, aber ich glaube, dieses Wort in Liebe gehört an den Anfang von Vers 5. In Liebe hat er uns vorherbestimmt. Das göttliche Motiv für seinen Ratschluss ist Liebe. Versteht ihr, warum Paulus gar nicht mehr aufhören kann und will, Gott zu preisen? 201 Worte findet er. Und so erkennen wir noch mehr. Das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Der Text macht deutlich, dass der souveräne Wille des Vaters wirklich geschehen wird. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Nochmal, wir beginnen Vers 3, der Vater wird gepriesen und dann hier in Vers 6 endet es mit einem Lob der herrlichen Gnade des Vaters. Und jetzt schaut in den Text, was ist diese herrliche Gnade, für die Paulus den Vater preist? Es ist diese aktive Gnade der Erwählung und Vorherbestimmung durch den Vater, oder? Lest ihr da was anderes in dem Text? Also, wenn ihr etwas Kirchengeschichte lest, dann werdet ihr gehört haben, dass diese Lehre Johannes Calvin zugeschrieben wird. Aber was sehen wir hier? Der Apostel Paulus hat durch die Inspiration des Heiligen Geistes die Erwählung und Vorherbestimmung gelehrt, als Lehre für die gesamte Gemeinde. Darüber soll die Gemeinde öffentlich nachdenken in ihren Gottesdiensten. Wir sind keine Calvinisten. Also nochmal, das sind, ich verstehe es nicht falsch, Calvin, Luther, ja, wichtige Männer. Wir wollen wissen, was die Schrift sagt. So. Nochmal, und um das zu erkennen, braucht ihr kein Griechisch können. Das erschließt sich aus dem Text, wenn wir den unvoreingenommen einfach mal lesen. Es gibt so einen Grundsatz in der Bibelauslegung, der besagt, dass wir Worten keine neue Bedeutung geben dürfen, die sie zur Zeit der Niederschrift auch nicht hatten. Immer berücksichtigen. Also müssen wir hier die Frage stellen, was bedeuten die Worte erwählen und vorherbestimmt? Das ist so simpel, das ist so einfach. Sie bedeuten in der Originalsprache, also im Griechischen, genau das, was sie auf Deutsch auch bedeuten. Total simpel. Deshalb haben sich auch die Übersetzer für diese Worte entschieden. Was tat nun Gott der Vater? Und das lesen wir in Epheser 1. Und Paulus kann nicht aufhören mit Schreiben. Ein Satz, 201 Wörter, gepriesen sei der Gott und Vater. Wofür, wie, wodurch wird der souveräne Wille Gottes geschehen? Er ist so eindeutig, durch seine Erwählung. Erwählen bedeutet, man sucht sich aus einer größeren Anzahl von Dingen das oder diejenigen aus, die man haben will. Das ist Auswahl, oder? Erwählung ist in der Schrift nicht immer Erwählung zum Heil. Siehe Israel, er wählt aus allen Völkern. Ja, aber aus allen Völkern erwählt er sich Israel. Oder Jesus erwählte 12 Jünger, jetzt nicht zum Heil, Judas ging verloren, aber 12 Jünger erwählt er sich, die ihm nachfolgen sollten. Der Kontext entscheidet, was auch gemeint wird. Manchmal wird es auch klar ausgedrückt. Also man kann alle möglichen Dinge auswählen, aber in diesem Zusammenhang, wie in den Briefen, spricht Paulus davon, dass Gott der Vater erwählt hat. Sowohl aus Juden als auch aus Nationen ein Volk hat er erwählt, das in Christus sein soll. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Örtern in Christus Jesus, wie er uns auserwählt hat vor ihm, vor Grundlegung der Welt. Achtet bitte mal darauf, wie sehr er das betonen musste in fast allen Briefen. Die Urgemeinde hatte damit große Probleme mit der Auswahl Gottes. Vor allen Dingen die Juden. Moment, was machen die von Nationen? Wie, Gott kann doch nicht... Doch, und deswegen ist Paulus so darum bemüht zu sagen, ihr wart alle eins in eurer Verlorenheit, Römer 1 bis 3. Keiner kann sich rühmen, keiner fragt nach Gott, niemand sucht nach Gott. Und sagt, aber unter euch in der Gemeinde ist jetzt so, Gott hat alle zusammengeführt, ihr seid gerettet aus Gnade, das eint euch jetzt. Also Paulus schreibt in Vers 4 direkt im Anschluss, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das bedeutet, dass Gottes Wahl und sein Segen nicht unabhängig von Christus geschehen sind, um uns erst danach in ihn hineinzuziehen. Leute, wir kriegen Einblick vor Grundlegung der Welt, was da in Gedanken Gottes war. Christus ist der Raum, der entscheidende Faktor, in dem Gott diesen Entschluss überhaupt gefasst hat. Ohne Christus gäbe es diese Erwählung gar nicht. Sie ist also die absolute Voraussetzung und Grundlage. Und das bedeutet zum einen, Christus ist der Raum, das Fundament der Erwählung, weil Christus damals Ja gesagt hat zu dem Weg, vor Grundlegung der Welt. Und es bedeutet zweitens, die Überwindung der Zeit, vor Grundlegung der Welt, war das so abgesprochen. Du warst vor Grundlegung der Welt in Gottes Gedanken, wenn du zu seiner Gemeinde gehörst. Paulus schreibt das ja im selben Vers, dass diese Erwählung stattfand, ehe der Grund der Welt gelegt war. Und damit sehen wir einen weiteren Grund für den Lobpreis von Paulus. Er beschreibt diese Zeit. Wann hat Gott der Vater uns erwählt? Also zu welcher Zeit, wenn wir es Zeit nennen können? Gott hat die Auswahl getroffen, bevor diese Schöpfung ins Leben rief. Also es war nicht, nachdem Adam gefallen war und seine nachfolgenden Generationen in Sünde und Elend gestürzt hatte, sondern vor Grundlegung der Welt. Lange bevor Adam das Licht der Welt erblickte, ja, bevor die Welt selbst gegründet war, da waren wir als Gemeinde bereits in seinen Gedanken. Das heißt, diese Erwählung liegt in der Vergangenheit und sie ist abgeschlossen. Sie ist gesichert. Gott schaut sich heute nicht nach Menschen um, die er erwählen will, aufgrund dessen, was er sieht, so wie ein Trainerscout, ob der passt oder nicht, sondern die Erwählung liegt in der Vergangenheit. Sie ist abgeschlossen, hat nichts mit mir und meinem Verhalten, meiner Leistung oder meinem vorzüglichen Charakter zu tun. Bin ich froh, dass das nicht so ist. Ich habe Seminare von bedeutenden Bibellehrern gehört, die versucht haben, diese Aussagen abzuschwächen. Irgendwie einen Kompromiss zu finden, indem sie Erwählung mit Gottes Vorauswissen begründet haben. Also da wurde gesagt, dass Gott voraussah, wer an ihn glauben würde und dass er dann die erwählen wird und zur Rettung bestimmt. Ich hoffe, dass wir das aufgrund dieses Textes widerlegen können. Dann wäre Rettung Belohnung und nicht aus Gnade. Dann würde Gott nur handeln wie ein Hellseher, und zwar passiv. Er guckt, was ist, und dann wird er aktiv. Und dann hätten wir doch was zu rühmen. Gott macht 95%, er bietet uns etwas an, und jetzt du. Also 5% Anteil von dir. Obwohl Paulus sagt, da ist kein Ruhm für uns. Und der wichtigste Grund, Epheser 2, Vers 8, da wird deutlich, dass selbst der Glaube, den wir haben, was ist? Ein Geschenk. Leute, unsere Verlorenheit ist größer, als wir je uns vorstellen können. Also Paulus kommt hier in Epheser 1 nicht in Staunen über Gott, weil der Vater uns deswegen erwählte, weil er wusste, wie wir nach unserem Willen handeln würden. Ja, Gott wusste durchaus, wie wir nach unserem Willen handeln würden. Wie würden wir handeln? Wir fragen nicht nach Gott, wir rebellieren, wir sagen, du kannst mir gar nichts, ich will nicht, dass du über uns herrschst, wir laufen weg. Das ist unser natürlicher Wille. Keiner fragt nach Gott, sagt Paulus eindeutig, auch von uns hat niemand nach Gott gefragt. Auch wenn ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und sich es so anfühlt, als hätte ich permanent Nein. Hier wird ganz offensichtlich betont, dass Gottes Erwählung auf seinem Willen beruht. Weil er es wollte. Und weil diese Erwählung einiger gefallenen Menschen aus Juden und den Nationen allein das Werk Gottes ist, müssen wir ihm die Ehre geben. Deswegen schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ehrlich, jetzt wäre nochmal Zeitpunkt, in den Lobpreis zu gehen. Wir gehen dann noch rein, wenn wir zusammen singen. Aber dass wir das mehr und mehr auch berücksichtigen, wenn wir dann singen. Demütig werden, voller Hoffnung und Dankbarkeit zu sein. Allein Gott die Ehre. Also, die Entscheidung, einige gefallene Menschen zu retten und wer diese dann sein würden, traf der Vater noch bevor er Adam und Eva erschaffen hatte. Das ist offensichtlich, das ist das, was dieser Text lehrt. Und wer es leugnet, der verschließt seine Augen vor dieser herrlichen Wahrheit der souveränen Gnade. Also, jeder wiedergeborene Gläubige ist in Christus, nicht weil er oder sie eine Entscheidung getroffen hat, sondern weil Gott, der Vater, vor der Erschaffung der Welt eine Entscheidung getroffen hat. Die Ursache seiner Wahl liegt in ihm selbst, weil er es wollte. Was ist die Folge der Erwählung? Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm. Vor ihm sind wir also durch Christus bereits jetzt heilig und untadelig. Die Bibel redet davon Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt. Das Ziel ist also schon immer dies gewesen: Heiligkeit und eine ganz neue Identität. Wer in ihm ist, ist vor Gott im selben Licht sichtbar wie Jesus selbst, heilig und ohne Makel. Nicht einfach nur erwählt zum ewigen Leben, vielmehr, um in Christus zu sein. Allein in Christus kann man heilig und untadelig sein, nicht durch strenges Befolgen der Gesetze. Wir würden doch nur wieder scheitern, oder? Das merken wir doch schon. Das heißt, dass uns niemand mehr anklagen kann. Denkt mal über diese Wahrheit nach, denkt mal über euer Leben nach, an all das, was du getan hast, von dem besser niemand weiß, dass du es getan hast. Dinge, für die du dich schämst, die dir den Schlaf rauben, dich unter Druck setzen. Gott kennt all diese Dinge, aber für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr, weil wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes sind. Wir sind was? Wir sind Kinder. Wir sind Kinder. In Christus zu sein, ist daher die einzige Weise, wie wir heilig und untadelig sein können vor dem Vater. Das ist der Ort der Sicherheit, des Segens, dass wir ganz bestimmt auch das ewige Ziel erreichen. Ich möchte euch nur in Erinnerung rufen, Paulus sagt es ja auch, was das bedeutet. Wir sind vor dem kommenden Zorn des lebendigen Gottes vollkommen sicher. Wenn wir vor dem Richter der Lebenden und der Toten stehen, gibt es nur einen sicheren Ort, es ist in Christus zu sein. Und dahin sind wir versetzt worden durch den Heiligen Geist, darüber reden wir auch noch. Gott ist souverän, aktiv in dem, was er tut. Und dann sehen wir hier ein weiteres Wort, das wir kennen und das für Irritation sorgt. Dieses habe ich schon angedeutet, Wort Vorherbestimmung. Und er hat uns aus Liebe zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Das ist die eigentliche Vorherbestimmung. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir müssen diese beiden Begriffe unterscheiden. Also die Grundlage, in ihm hat er uns erwählt, damit wir heilig und untadelig sein vor ihm. Mit Vorherbestimmung beschreibt Paulus dann das Ziel der Erwählung, nämlich Annahme als Söhne und Töchter. Also dort, wo Vorherbestimmen im Zusammenhang mit Auserwählen verwendet wird, also hier zum Beispiel in Epheser 1, wird deutlich, dass in der Abfolge dieser beiden Wörter die Erwählung zuerst steht und dann die Bestimmung. Gott hat uns in Christus erwählt, was uns betrifft, ist damit ausgesagt, woher wir genommen worden sind, aus der Menge der in Adam gefallenen Menschen. Aus ihnen hat Gott uns herausgenommen. Wir sind nicht mehr in der Linie Adams. Und die er auserwählt hat, hat er dazu bestimmt, Söhne zu werden, rechtlich Erben zu werden. James Packer sagte, dass sich die gesamte Lehre des Neuen Testaments zusammenbringen lässt in diesem einen Statement. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich fand es interessant, das einfach nochmal so zu hören. Der heilige Schöpfer ist zum Vater geworden. Wir können auch sagen, der gerechte Richter ist zum Vater geworden. Packer sagt, das ist das Allerwichtigste, das ist das allergrößte Vorrecht und wir werden den christlichen Glauben nur so gut verstehen, wie wir unsere Adoption als Söhne und Töchter verstehen. Also denkt bei Adoption jetzt nicht an kleine Kinder. Im Römischen Reich wurden erwachsene Männer adoptiert, um das Vermächtnis der Familie weiterzuführen. Die er adoptiert, sagt Römer 8,29, die hat er zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist Vorherbestimmung. Zu einem Ziel, was er jetzt mit uns vorhat. Es bezieht sich auf das Ziel, das Gott im Auge hatte, als er uns erwählte. Was also beschreibt Paulus hier mit dem Begriff Vorherbestimmung? Das Ziel, das Gott hatte zur Sohnschaft. Wir sind Erben, wir sind jetzt Kinder. Und wir werden eines Tages das Erbe sehen, wir werden es antreten, wie auch immer. Und direkt im Anschluss erzählt Paulus, wozu wir erwählt sind, sein Recht mäßigen Kinder zu sein durch Christus, nicht mehr unter seinem Zorn. Nicht mehr unter seinem Zorn. Ich weiß nicht, bedeutet uns das noch was? Gott selbst rettet uns vor sich selbst. Das ist unfassbar. Das ist schon immer das Ziel gewesen. Heiligkeit und neue Identität. Und dann natürlich erst danach folgerichtig ein veränderter Lebensstil. Werde jetzt, was du bist. Werde das, was du jetzt vor Gott bist. Und dann lesen wir abschließend hier noch den Beweggrund. Was war das Motiv? Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen gemacht, die ihm angehören sollten. Weil Gott diese Welt geliebt hat und kein direktes Urteil wie bei den Engeln gesprochen hat, sondern aus Liebe einige aus der Menschheit retten wird. Ewige Liebe war der Beweggrund und Gottes Liebe ist ewig, sie hört nicht auf. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, aus der Ewigkeit für die Ewigkeit, eine ewige Liebe. Und dann, auf welche Art und Weise? Ich kann es nur immer wieder sagen, weil die Schrift es sagt. Gott tut das souverän. Er hat sich mit niemandem beraten, er hat uns nicht gefragt, er hat einfach entschieden. Damit haben Menschen Probleme, Sven, das ist ja richtig gesagt. Wir wollen nicht, dass einer über uns entscheidet. Gott hat entschieden. Er hat sich mit niemandem beraten darüber in der Angelegenheit, wen er wählt, wen er berufen wird, wen er vorher bestimmt zur Sohnschaft, sondern all das geschieht nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier steht's doch. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, es steht da. Wem schenkt Gott also dieses Vorrecht der Rettung und der Rechtfertigung? Die Antwort ist, seinen Auserwählten nach seinem Willen. Das taucht immer wieder auf. Und wenn ihr das einmal im Blick habt, leuchtet das fast durchgängig in der Schrift auf. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Apostelgeschichte 13, 48. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten so viele, zum ewigen Leben bestimmt waren. Da taucht es wieder auf. Ich finde es überall. Erstens, der Glaube ist die Folge, nicht die Ursache des göttlichen Ratschlusses. Und zweitens steht hier nur eine begrenzte Zahl, sind zum Leben verordnet. So viele. Schließen wir das Ganze ab. Ich möchte es euch einfach nochmal nahebringen, weil wir dieses Thema Erwählung jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen. Wir kommen dann zum Sohn, was er getan hat. Aber wir halten fest, der souveräne Gott sprengt einfach jeden Rahmen unseres Verstandes. Es ist zu hoch. Aber nochmal, was er uns geschrieben hat in seinem Wort, hat er nicht geschrieben, um uns zu verwirren. Wir müssen es nur lesen. Und sogar im Deutschen einfach nur nehmen, wie es dasteht. Für die einen ist das Herrlichkeit. Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also das, was wir hier lesen und ein wenig verstehen, ist so unbegreiflich. Paulus beschreibt es, wie unbegreiflich das ist in Römer 11. Das muss ich euch unbedingt auch lesen. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, Römer 11, 33 bis 36. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Römer 9 bis 11 geht es auch um Erwählung. Gottes Wege sind unerforschlich. Gott, der Vater, souverän in der Errettung von Menschen. Hat er das Recht dazu? Klar, er ist Gott. Wir sind es nicht. Und es ist klar, dass der Mensch in seiner gefallenen Natur das nicht so gerne hört, vielleicht gar nicht verstehen kann, worüber wir hier reden. Die Erwählung durch Gott, den Vater, reizt natürlich zum Widerspruch. Auch im Römerbrief greift das Paulus auf, Römer 9. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er denn noch? Warum habe ich da eine Verantwortung? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Wer bist du denn, o Mensch, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Und dann schreibt er, eins zurück bitte. Naja. Oder hat der Töpfer nicht die Macht, über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Also wenn du denkst, dass Römer 9 unfair ist, dann liegt dein Problem nicht bei Römer 9, dein Problem hast du mit dem Töpfer, der einfach so entscheidet. Spurgeon sagte mal in seiner Predigt, lass den Menschen mit seinem Schöpfer streiten, solange er will. Die Tatsache bleibt, dass er nichts weiter ist als Ton in des himmlischen Schöpfers Hand. Da müssen wir einfach dran knabbern. Und wir knabbern schon lange an dieser Tatsache. Und das ist okay. Es demütigt. Ist auch okay. Und so lassen wir diese heilige Aussage der Erwählung in der Schrift einfach mal stehen, schließen das hier, wie gesagt, vorerst ab und das mit dieser Anmerkung: Leute, ich habe letzte Woche noch mal eine Sache studiert und gebt mir noch 4,5 Minuten. Es gibt im Griechischen 2 Begriffe, die mit Erwählen übersetzt werden. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten, deswegen habe ich sie jetzt noch hier angefügt. Einmal dieser Begriff, auserwählt, dieses griechische Wort steht da. Das Wort kommt 21 Mal vor im Neuen Testament, in 19 Versen. Auch in 1. Korinther 1, was wir letzte Woche hatten, in Römer 9, als Auswahl, wie auch immer. Und dieses Wort meint auswählen aus einer Menge, herauswählen, aussuchen, erwählen und beschreibt fast immer Gottes souveränes Handeln. Also das Herausrufen oder Auswählen einer Gruppe oder Person aus einer größeren Gesamtmenge für einen bestimmten Zweck. Das meint dieses griechische Wort, was hier steht. Aber letzte Woche hatten wir noch einen Text. Könnt ihr euch noch erinnern, an welchen? 2. Thessalonicher. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und hier steht ein anderes Wort für erwählen. Ein anderes griechisches Wort. Und dieses Wort kommt nur 3 Mal vor im Neuen Testament. 2-mal wird es verwendet im Blick auf Menschen. Paulus wusste nicht, was er lieber wählen sollte, im Himmel zu sein oder noch hier seinen Dienst zu tun. Es wird im Blick auf Mose erwähnt, im Hebräerbrief. Mose wählte lieber, ungemacht zu leiden mit dem Volk. Und einmal, und das ist in dieser Stelle, wird es für Gottes Erwählung benutzt. Warum benutzt Paulus jetzt hier dieses Wort? Weil dieses Wort etwas weiteres, Wunderschönes ausdrückt. Und damit gehe ich auch in Urlaub und ich dann lasse euch das. Dieses Wort betont Gottes persönliche Zuneigung und Vorliebe. Es geht bei diesem Wort um die innere Entscheidung des Willens, wo eine persönliche Präferenz für einen Menschen hat. Also wenn Paulus hier dieses Wort für Erwählen gebraucht im Blick auf Gott, will er den Thessalonichern Folgendes sagen. Gottes Wahl war keine rein administrative, kalte Sortierung aus einer Masse. Er sagt, vielmehr hat Gott euch aus persönlicher, tiefer Zuneigung gewollt und vorgezogen und erwählt. Das passt im Kontext von dem Text. Er sagt dann, ihr vom Herrn geliebte Brüder, die Wahl entspringt seiner Liebe. Das Wort zeigt, dass Gottes Erwählung im Kern ein Akt leidenschaftlicher, persönlicher Herzenspräferenz ist. Er hat sie nicht nur ausgewählt, er hat sie bevorzugt, er hat sie wirklich gewollt. Liebe Gemeinde, wir sind von Gott gewollt. Er wollte, dass wir seine Kinder werden. Vor Grundlegung der Welt. Und deswegen predigen wir das Evangelium allen Menschen. Sagen, ihr müsst einfach umkehren. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann wird ein Schatz offen. Und Gott wird Menschen nach wie vor in seine Familie aufnehmen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen dir, es fordert uns oft heraus, aber was da steht, steht da. Hilf, dass wir dich ernst nehmen, dass wir dich beim Wort nehmen. Und in diesem Frieden, dieser Ruhe und dieser Sicherheit, die wir in Christus haben, auch anfangen, mehr und mehr zu leben. Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Endlich aufatmen, zu wissen, dieser chaotischen Welt gibt es ein Ziel, das sicher ist. Es ist begründet in deiner Liebe zu uns. Und dafür danken wir dir. Amen.